Zur nächsten Sendung begrüßt Sie herzlich Ihre Andrea Marti. Matthias ist der einzige Apostel, der auf deutschem Boden begraben liegt. Er wird auch als der 13. Apostel bezeichnet, wegen Judas, der Jesus verraten hatte. Wer dieser jüdische Schriftgelehrte Matthias ist und am 24. Februar gefeiert wird, das erfahren wir heute vom Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier. Und so wünsche ich Ihnen viel Erbauung mit Pfarrer Matthias Rey.
Grüß Gott, gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit, Amen.
Also der heilige Matthias. Wenn man jetzt da vom 13. Apostel spricht, dann müsste man fast anfügen, er ist eigentlich der 14. Also wenn wir schauen in die Geschichte hinein, also Jesus hat 12 Apostel berufen, die namentlich erwähnt werden in verschiedenen Aufzählungen, in verschiedenen Evangelien und auch beim letzten Abendmahl. Dort nicht vollständig, aber man sieht, wie diese 12 dabei waren. Und einer dieser 12 hat ja Jesus verraten, der Judas. Und dann hat er dann Petrus gesagt, wir brauchen einen Ersatz für Judas. Ich möchte da vorlesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 15 und folgende. Interessanterweise, das geschieht während dieser Zeit, wo die Apostel mit Maria und anderen zusammen gebetet haben um die Herabkunft des Heiligen Geistes. Also noch vor Pfingsten heißt es, in diesen Tagen erhob sich Petrus inmitten der Brüder, es waren etwa 120 versammelt, und sprach: Brüder, es musste das Schriftwort in Erfüllung gehen, das der Heilige Geist durch den Mund Davids über Judas im Voraus gesprochen hat, der für die Häscher Jesu zum Führer geworden ist. Er war uns zugezählt und hatte Anteil an diesem Dienst. Von seinem Sündenlohn erwarb sich nun dieser ein Grundstück, stürzte kopfüber, barst mitten entzwei und alle seine Eingeweide traten heraus. Das wurde allen Bewohnern von Jerusalem bekannt, so dass dieses Grundstück in ihrer Sprache Hakeldamach genannt wurde, das heißt Blutacker. Denn im Buch der Psalmen steht geschrieben, seine Wohnstätte soll öde werden, niemand soll darin wohnen und sein Amt soll ein anderer erhalten. Also sein Amt soll ein anderer erhalten. Das war dann der Aufhänger für Petrus, dann eben vorzuschlagen, dass man jetzt einen Ersatz braucht für Judas. Es heißt dann weiter, Kapitel 1, Vers 21 und folgende, es muss nun von den Männern, die mit uns zusammen waren in der ganzen Zeit, da der Herr Jesus unter uns aus- und einging, von der Taufe des Johannes angefangen bis zu dem Tag, da er von uns hinaufgenommen ward, von diesem muss einer mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Dann beteten sie, du, o Herr, der du die Herzen aller kennst, zeige an, wen von diesen beiden du erwählt hast, dass er den Platz dieses Dienstes und Apostelamtes empfange, von dem Judas abgeirrt ist, um an seinen Ort zu gehen. Und sie teilten ihnen Lose zu, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zu den 12 Aposteln gezählt. Also diese Zahl 12, die ist etwas Heiliges, es sind 12 Stämme Israels, dann 12 ist ja eine heilige Zahl, all diese heiligen Zahlen sind ja so eine Zusammensetzung zwischen 3 und 4, also wir haben 7 als heilige Zahl, zum Beispiel die 7 Sakramente, das ist 3 und 4, also 3 als Symbol für Gott, den Dreifaltigen, 4 als Symbol für diese Welt, also für die geschaffene materielle Welt, Norden, Süden, Westen, Osten, ist so die Symbolik 4. Und bei 12 ist eben 3 mal 4. Das ist so ein Hintergrund, den man sich auch zurechtlegen kann. Also ist nicht ausdrücklich jetzt so erwähnt in der Bibel, aber ich denke, es hat auch etwas Heiliges an sich, diese Zahl 12. Jetzt haben wir also 13. Also das heißt, der Judas, der sein Amt missbraucht hat und schlussendlich dann Selbstmord begangen hat, und dann eben dieser Matthias, der den Judas ersetzt. In den Kirchen, wenn Sie schauen, die Darstellung der 12 Apostel, dann werden ja 12 dargestellt, aber selten der Matthias. Also eine Darstellung von Matthias ist relativ selten, denn wenn 12 Apostel dargestellt werden, dann meistens vorne prominent Petrus und Paulus. Also eigentlich in den Darstellungen der Apostel wird eigentlich anstelle von Judas Paulus gesetzt und nicht Matthias. Es gibt Darstellungen, wo Matthias dabei ist. Entweder ist dann der Paulus nicht dabei oder dann sind es dann auch wieder 13. Also wir haben eigentlich mit dem Judas, mit dem Matthias, mit dem Apostel Paulus 14 Namen in Apostellisten. Und somit stellt sich für mich ein bisschen die Frage, vielleicht ein ganz wenig ketzerisch, also ich möchte da nicht, dass Sie das jetzt allzu ernst nehmen, aber die Frage ist, hat Petrus nicht der Vorsehung vorgegriffen? Wäre es nicht so gewesen, dass Gott bereits schon von Ewigkeit her vorgesehen hat, wer diesen Platz des Judas übernimmt? Also dass da Petrus gar nicht hätte aktiv werden sollen, sondern dass er einfach abwarten hätte können. Und dass Gott hat dann schlussendlich das Problem gelöst durch den Apostel Paulus, der ja tatsächlich die Stelle von Judas vertritt in fast allen Aposteldarstellungen. Also man könnte fast sagen, vielleicht war das eine erste Amtshandlung, die nicht wirklich richtig gewesen war. Wir wissen ja, bei Bischofsernennungen ist der Papst ja nicht unfehlbar. Also der Papst, wenn er Bischöfe ernennt, ist diese Ernennung gültig. Also diese Bischöfe sind gültige Bischöfe der römisch-katholischen Kirche. Aber diese Ernennungen sind nicht unfehlbar im Sinn, dass das auch dann die richtige Ernennung ist. Man kann da sogar rückschließen auf Jesus selber, der den Judas berufen hat. Er war unter den 12 und er war der Verräter. So dass ein Pater mir einmal gesagt hat, ja, wenn schon bei Jesus ein Zwölftel faul war, dann können wir mit guten Gründen annehmen, dass auch in der Kirche mehr als ein Zwölftel der Bischöfe, der Kardinäle eben nicht wirklich Gott ergeben sind. Also schon Jesus hat in dem Sinn nicht in einer Unfehlbarkeit die Apostel berufen. Natürlich, er wollte es so, aber es war nicht so, dass er in dem Sinn die Allerbesten erwählt hat, sondern der Judas war dabei. Auch der Petrus war dabei und hat sogar die Führungsrolle empfangen vom Herrn, obschon er ja nicht der Stärkste war. Also Petrus war ja oftmals ein bisschen labil, ein bisschen voreilig. Ich denke daran an die Situation, als er über das Wasser Jesus entgegenkommen wollte und dann trotzdem untergegangen ist und Jesus musste ihn dann auffangen. Petrus ist immer ein bisschen vorgeprescht. Also man könnte sich fragen, ist das wirklich die beste Wahl, der Petrus an der Spitze der Apostel? Wäre es nicht klüger gewesen, Johannes zu wählen als den Lieblingsjünger des Herrn? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, der Herr hat seine Kirche in menschliche Hände gelegt. Und zwar nicht nur in menschlich vollkommene Hände, sondern in die Hände von fehlbaren Menschen. Und das ist ja das Geheimnis der Kirche. Also die Kirche ist von Anfang an, also von Anfang an bei den Aposteln, war da schon vieles dabei, das sündhaft war. Und die Kirche ist wie die Fortsetzung der Menschwerdung Jesu, aber noch viel tiefer. Also Jesus ist Mensch geworden und ist perfekter Mensch. Und die Menschen in der Kirche, die sind Sünder. Und das ist eigentlich das eines der großen Wunder oder das eines der größten Wunder in der Schöpfung, dass Gott sein Werk, und zwar nicht nur die Erde, die Welt anvertraut Menschen, die auch Dinge machen, die seinem Willen nicht entsprechen, und trotzdem die ganzen Geschicke in seiner Hand hat. Das ist ein Wunder, über das man, Thomas von Aquin sagt, nicht zu lange nachdenken darf, weil es unser Denken strapaziert und übersteigt. Also wenn ich daran denke, wie gelingt es dem Herrn, eine Kirche, die von sündigen Menschen geleitet wird, so zu leiten, dass sie schlussendlich doch göttlich ist. Man könnte es auch andersherum sagen, die Kirche ist nicht irgendwie 80% göttlich und 20% menschlich oder 80% menschlich und 20% göttlich, sondern die Kirche ist 100% menschlich und sie ist 100% göttlich. Das ist das Wunder des freien Willens des Menschen. Der Wille ist frei und trotzdem hat Gott die Geschicke der Welt und eben vor allem auch der Kirche in seiner Hand. Wie dem auch immer sei, Petrus hat es für notwendig gesehen, dass sofort dieser abgefallene Apostel ersetzt wurde, noch vor Pfingsten. Also natürlich war der Heilige Geist irgendwie dabei, aber da war sicher auch eine Prise des Eigenwillens und der Ungeduld von Petrus dabei. Da musste jetzt einer hin, unbedingt. Das mal so viel zu dieser Zahl 13, 14. Schlussendlich geht es immer um diese Zahl 12. Wir haben übrigens in einem Paulusbrief eine ganz kuriose Aussage, wo es heißt, Jesus erschien zuerst dem Petrus und dann den 12 und dann noch einem. Und dann fragt man sich, ja, wie viele sind denn da? Also diese Zahl 12, die ist wie fix. Also Jesus ist ja dem Matthias nicht in dem Sinn erschienen als einer der 12. Und trotzdem spricht Paulus, er erschien zuerst Petrus. Nach Petrus bleiben ja dann noch 10. Der Judas war nicht mehr da, der Matthias war noch nicht da. Und dann erschien er den 12. Also diese Zahl 12 ist wie eine fixe Zahl für die Apostel, für die Zeugen der Auferstehung. Und jetzt geschieht ja etwas Interessantes. Es wird immer wieder gesagt, dass die Wahl von Matthias ein Zeugnis sei für einen demokratischen Prozess innerhalb der Kirche. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also wenn wir das anschauen, es war eine Versammlung. Petrus hat diese Versammlung geleitet. Und dann haben sie diskutiert und dann heißt es, sie stellten 2 auf. Das war kein demokratischer Prozess, sondern das war vielleicht vergleichbar mit einem afrikanischen Palaver, wo man so lange diskutiert, bis man einer Meinung ist. Sie stellten 2 auf. Wie das genau geschah, wissen wir nicht, aber es geschah sicher nicht durch eine formelle demokratische Abstimmung, sondern sie haben miteinander gesprochen und kamen auf den Schluss, diese beiden, das sind Männer, die von Anfang an dabei waren. Also Petrus stellt die Bedingungen für die Kandidaten, und zwar ganz aus eigenem Antrieb. Also das ist auch nicht irgendwie ein demokratischer Entscheid oder eine Verfassung, sondern er sagt, es muss nun von den Männern, erstens, die mit uns zusammen waren in der ganzen Zeit, da der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes angefangen bis zu dem Tag, und jetzt die zweite Bedingung, da er von uns hinaufgenommen war. Also er muss einer sein, der Zeuge der Auferstehung ist. Also der Jesus erfahren hat in seinem Wirken von Anfang an und der auch eben die Erfahrung hatte, dass er am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und dann aufgrund dieser beiden wichtigen Bedingungen, also Erfahrung mit dem Jesus als Mensch auf dieser Welt, mit der Erfahrung als Jesus dem Gekreuzigten und Auferstandenen, werden diese beiden aufgestellt. Und zwar der Josef, und zwar wird dort noch ausdrücklich erwähnt, der Gerechte, mit dem Beinamen der Gerechte, also um zu zeigen, auch das war ein Heiliger, der wahrscheinlich Matthias nicht hinten anstand. Also der Matthias war ein Heiliger und auch dieser zweite, dieser Josef, genannt Barsabbas. Und dann halten sie sich nicht für kompetent, aus diesen beiden einen zu wählen. Also wie das ist im Domkapitel Chur, oder dass der Papst drei Kandidaten aufstellt und dann wird einer gewählt. Das ist sehr menschlich gedacht, das ist nicht grundsätzlich falsch, es gehört in die Kirche, aber es ist nicht biblisch. Also wenn wir schauen, wie es da vor sich ging, sie haben gebetet. Sie beteten, du, o Herr, der du die Herzen aller kennst, zeige an, also du, zeige an, wen von diesen beiden du erwählt hast, dass er den Platz dieses Dienstes und Apostelamtes empfange, von dem Judas abgeirrt ist. Und dann heißt es, und sie teilten ihnen Lose zu. Das ist sehr interessant. Also sozusagen das Los ist für sie zuverlässiger als eine demokratische Abstimmung. Man könnte ja auch beten, Herr, schenke du einem jeden von uns, dass wir den wählen, den du vorgesehen hast. Solche ähnliche Gebete werden ja gemacht in Domkapiteln oder auch wenn die Kardinäle zusammenkommen, um den Papst zu wählen. Nicht falsch, aber hier ging es anders. Also man hat sozusagen mit dem Losentscheid das wie ein Zeichen gesetzt, wir möchten es ganz Gott überlassen und wir wollen eigentlich uns in diese Entscheidung nicht einmischen. Die Lose, die dann vergeben werden, und das Los fiel dann auf Matthias. Und dann kam dann der Pfingsttag, erst nachher. Also nachdem sie wieder vollständig waren, das Apostelgremium, kam dann der Heilige Geist auf sie herab, in der Apostelgeschichte dann im zweiten Kapitel beschrieben. Mal bis dahin, und zwar ist das Einzige, was ich wirklich gesichert über Matthias sagen kann. Er wird hier zweimal erwähnt, wo er aufgestellt wird und dass das Los auf ihn fiel. Und nachher finden wir ihn nirgends mehr in der Heiligen Schrift. Und auch die Zeugnisse über sein Wirken, die sind erst viele Jahrhunderte später aufgetaucht. Also geschichtlich ist Matthias schwierig zu fassen. Aber ich möchte dann in einem zweiten Teil der Sendung einige Gedanken mitgeben, was wir alles über Matthias sagen können. Also wir können ganz klare Schlüsse ziehen, was für einen Charakter er gehabt haben muss, dieses Übernehmen eines sehr problematischen Amtes. Also Matthias wusste, ich habe das Amt eigentlich nur, weil jemand von den Zwölfen versagt hat. Also das lässt dann viele Rückschlüsse ziehen über seine Art, seines Wirkens, seines Denkens. Er ist ein ganz großer Heiliger. Aber eben, wie gesagt, das ist nicht in dem Sinn historisch gesichert, dass wir da ein schriftliches Zeugnis hätten. Aber wie so vieles können wir auch manches schließen aus den eigenen Überlegungen und auch aus der Verehrung, wie sie die Kirche nachher später gefördert hat. Thank you. Hörerinnen, liebe Hörer, wir finden uns wieder zurück in meinen Gedanken über den Apostel Matthias, der anstelle von Judas trat. Er wurde ausgewählt vom Gremium der Apostel und jener, die da versammelt waren, im Gebet um die Herabkunft des Heiligen Geistes. Und dann hat man zwei Kandidaten aufgestellt und dann das Los gezogen. Und das Los fiel auf Matthias. Also man hat versucht, möglichst alles so zu tun, dass es dem Willen Gottes entspricht. Die Bedingungen, die eigentlich klar waren, es muss ein Zeuge sein vom Leben von Jesus, von seiner Auferstehung. Und dann hat man eben dem Los überlassen, wer von diesen beiden Kandidaten dann der eigentliche Würdige war. Der Apostel Matthias, können wir annehmen, der hatte eine marianische Grundhaltung. Maria ist ja die ganz demütige Magd des Herrn. Maria weiß, dass sie ja nur deshalb die Mutter des Messias ist, weil Eva versagt hat. Also die Mutter aller Lebenden, die Eva, die wurde aus dem Paradies vertrieben und dann musste Gott eingreifen. Das hat er schon angekündigt dort, als Eva und Adam aus dem Paradies vertrieben wurde. Als er den Fluch sprach über die Schlange, hat er gesagt, der Nachkomme von Eva oder eben auch die Mutter des Nachkommen wird dir den Kopf zertreten. Also Maria in dieser demütigen Haltung, sie wusste, dass sie eigentlich den Platz einnahm von einer, die versagt hat. Eva war ja auch ohne Erbsünde. Also da war so ein Vibrieren. Maria war sich bewusst, dass sie nur mit der Gnade Gottes dieses Amt eben dann übernehmen kann. Und so auch beim Apostel Matthias. Er wusste, dass diese Ernennung zum Apostel, dass die eigentlich nur möglich ist aufgrund des dramatischen Niedergangs von Judas. Aufgrund seines Verrates, aufgrund seines Selbstmordes musste er ersetzt werden. Und somit hat Matthias ein Amt übernommen in großer Demut, wissend, dass auch er fallen könnte. Also wenn ich ein Amt übernehme von jemandem, der versagt hat, dann ist ja ganz automatisch, dass ich auch daran denke, dass auch ich versagen könnte als dessen Nachfolger. Und dann der andere Gedanke, der sicher bei Matthias dann drin war, Sühne zu leisten. Also das, was Judas verbrochen hat, diese unheimliche, unfassbare Schuld, den Herrn zu verraten, dass das irgendwie gesühnt werden musste. Also wir können davon ausgehen, dass er ein besonders eifriger Apostel war. Er wird auch der ganz Treue genannt. Und zwar Judas, der Untreue, und der Matthias sozusagen als Gegengewicht, als Sühne für Judas Untreue, ist er der besonders Treue. Und dann gibt es verschiedene Stränge der Geschichte. Das werden wir mal sehen, was da der Richtige ist. Der eine sagt, dass er im Raum vom Kaukasus gewirkt hat, dort beim Schwarzen Meer. Und der andere, wahrscheinlichere, der irgendwie mehr präsent ist in der Geschichte der Kirche, dass Matthias vorgedrungen ist bis nach Äthiopien, also in Afrika. Und somit hätten wir dann eigentlich die Ausbreitung des Christentums unter den Aposteln in der ganzen damalig bekannten Welt, mit Ausnahme nördlich der Alpen. Nördlich der Alpen sind sie nicht angekommen. Aber sie sind bis nach Spanien gekommen, der Apostel Jakobus, dann eben der Apostel Thomas bis nach Indien. Es gab ja damals einen Landweg nach Indien. Und dann eben der Matthias dann bis nach Äthiopien, also tief ins Afrika hinein. Australien und Amerika kannte man ja damals noch nicht. Also dass eigentlich die ganze Welt durch die Apostel missioniert wurde, die ganze bekannte Welt. Und da können wir natürlich auch annehmen, dass da Wunder geschehen sein müssen. Es wird erzählt, Matthias hätte Blinde sehen gemacht, Taube hören gemacht, er hätte Lahme geheilt. Und das muss ja fast so gewesen sein. Also stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Land, wo noch nie jemand etwas von Jesus gehört hat, und Sie predigen diesen Leuten, die ja auch schon ihre Religion haben, ihre Überzeugungen, und sagen, da ist ein Jesus und der ist von Toten auferstanden, und das noch in einer fremden Sprache. Also die Leute werden Ihnen niemals glauben. Also da sind Sie irgendein von einem fremden Planeten, der irgendetwas erzählt, dem man keinen Glauben schenken kann und sowieso nicht muss. Aber weil das Wirken der Apostel wurde bekräftigt durch die Wunder. Das ist die einzige wirklich einsichtbare Erklärung, warum das Christentum sich so schnell ausbreiten konnte und dann später unter schwersten Verfolgungen durch die Römer weiter ausgebreitet hat, weil da immer wieder Wunder geschehen sind und immer wieder neue Menschen überzeugt wurden. Da wurden Märtyrer hingerichtet, und damit hat man das Christentum nicht ausgelöscht, sondern weil bei der Hinrichtung dann wieder Wunder geschehen sind, haben sich wieder neue Menschen zum Christentum bekehrt. Und so gab es eigentlich eine Wucherung des Christentums. Also der Kaiser, der musste wohl erschreckt sein, dass die immer mehr werden, obwohl er ständig dran ist, die Christen zu verfolgen und hinzurichten, massenweise. Und diese Wunder müssen geschehen sein, obwohl sie eben historisch nicht bezeugt sind, aber wir können das mit guten Gründen annehmen. Schließlich war ja dann eigentlich im weiteren Zuge ganz Nordafrika, war urchristliches Gebiet, also das sind die alte große Heilige, hat es da gehabt, Augustinus oder auch andere mehr, die kommen aus diesem nordafrikanischen Bereich. Nordafrika war zutiefst christliche Heimat. Das heißt, die jetzigen Christen, die dort in islamischen Ländern wohnen, wie zum Beispiel die Kopten in Ägypten und andere orthodoxe, aber auch römisch-katholische Christen in Nordafrika, die waren schon da, bevor es den Islam gab. Das ist eigentlich eine ganz urtümliche Bevölkerung. Also das ist nicht irgendwie die Christen, die sich da eingemischt haben, sondern die Christen waren da. Der Islam hat das Land überrollt, eingenommen, hat dann eine schwere Verfolgung verursacht, die dann leider nicht mehr wettgemacht werden konnte. Also Matthias, der Apostel Afrikas, seine Reliquien kamen später dann nach Trier in Deutschland, und es ist eben dann dort das einzige Apostelgrab nördlich der Alpen. Wobei auch das nicht ganz hundertprozentig klar ist. Es gibt nämlich noch ein Grab in der Santa Maria Maggiore in Rom, und dann wird der heilige Matthias auch verehrt in der Basilika Giustina in Padua. Eine Basilika ein bisschen außerhalb des Zentrums von Padua, wo eben auch ein Grab von Matthias verehrt wird. Gut denkbar, dass überall an allen drei Städten eben Reliquien ruhen des heiligen Matthias. Aber eigentlich sein Ort ist das deutschsprachige Gebiet. Also Matthias, die Verehrung, die war dann sehr, sehr groß im ganzen deutschsprachigen Raum, tief verankert. Es hat dann auch viele Volksbräuche gegeben mit diesem Spruch, so ein Losspruch, Matthäus bricht das Eis. Also das ist so der erste Frühlingsbote. Und dann gibt es auch verschiedene erweiterte Dinge, die man da sagt. Also wenn am Matthias, am 24. Februar, wenn da das Eis nicht bricht, dass dann eben ein langer, harter Winter bevorsteht. Man hat ja dann nach dem Konzil versucht, die Gedenktage der Heiligen aus der Fastenzeit herauszunehmen. Und hat dann den Matthias für die Gesamtkirche verlegt auf den 14. Mai. Der 14. Mai wird auch gesagt, es sei dann näher am Tag seiner Wahl, also zwischen Auferstehung und Pfingsten, wobei dann wird er ja nicht gefeiert. Aber es ist jetzt eigentlich meistens in der Osterzeit, wo Matthias gefeiert wird weltweit. Aber interessanterweise konnte das im deutschsprachigen Raum nicht so gemacht werden, weil eben das zu tief im Volksglauben verwurzelt ist. Also viele Riten, Praktiken, auch gewisse fragwürdige Sachen, dass man zum Beispiel die Obstbäume schüttelt und dabei schreit und so irgendwie die Fruchtbarkeit heranrufen möchte. Das sind Bräuche, die eher ein bisschen an etwas Heidnisches erinnern, aber solche Bräuche gab es und gibt es und auch andere. Und somit ist das Fest des heiligen Matthias im deutschsprachigen Bereich eben beim ursprünglichen Datum geblieben, also am 24. Februar. Matthias, also besonders auch als Patron von verschiedenen deutschen Städten, unter anderem eben Trier, ist ein Apostel, den wir hier wirklich auch verehren sollen als ein demütiger Apostel, als ein eifriger Apostel, als der mit seinem Eifer versuchte, gut zu machen, was Judas versagt hatte, und schlussendlich auch ein Märtyrer. Es wird berichtet, dass er gesteinigt worden sei und schlussendlich dann mit einem Beil hingerichtet, weil er die Steinigung überlebt hatte. So auch das Beil als Symbol des heiligen Matthias. Also wenn Sie unter den Aposteldarstellungen einen sehen mit einem Beil, dann ist das der selten dargestellte Matthias unter den 12. Zum Schluss noch eine Bemerkung zu meinem eigenen Namen. Als ich geboren wurde im Jahr 1964, da war meine Mutter beeindruckt von der Heiligsprechung des Karl Lwanga. Das ist ein Märtyrer von Uganda mit 104 Gefährten und unter diesen Gefährten war eben der heilige Matthias. Der wurde dann in der Ansprache von Papst Paul VI. Eigens erwähnt. Meine Mutter war von diesem Martyrium beeindruckt und darum habe ich eben dann den Namen Matthias bekommen. Der Gedenktag über ist am 3. Juni. Und somit habe ich ein bisschen die besondere Situation, dass mir dreimal gratuliert wird pro Jahr. Also zum einen, viele meinen, ich sei auf Apostel Matthias getauft, die gratulieren mir dann am 24. Februar. Dann habe ich Freunde in Italien, die gratulieren mir dann eben am 14. Mai, wo er weltweit gefeiert wird. Und allen kann ich dann sagen, bitte, der richtige Namenstag ist der 3. Juni und dann kann ich dann nochmals einige Post beantworten mit dem Matthias Mulumba von Uganda. Natürlich, dessen Namenspatron war Matthias der Apostel, nicht umsonst. Also das ist natürlich ein beliebter christlicher Name in Afrika, weil eben Matthias der erste Missionar war in Afrika. So möchte ich Ihnen die Verehrung des heiligen Matthias sehr empfehlen. Wir können ihn auch anrufen als Fürsprecher, gerade auch als Fürsprecher um die Tugend der Demut, um die Gabe des Eifers, um diese Hingabe an den Herrn, da wird er uns sicher ein mächtiger Fürsprecher sein. So möchte ich Ihnen dazu noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Ich segne euch, der allmächtige Gott, der führe und leite euch in euren Gedanken, Gebeten, Worten und Werken. Und er bewahre euch vor den Anfechtungen des Bösen, er schenke euch Treue und Eifer im Glauben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pfarrer Matthias Rey, für diese schönen Gedanken über den Apostel Matthias. Und Radio Gloria freut sich bereits heute schon auf weitere Sendungen mit Pfarrer Matthias Rey und wünscht reicher Gottes Segen nach Müsteier. Herzlichen Dank.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Das war die Sendung mit Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier über den Apostel Matthias. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. Pfarrer Matthias Rey hat also nicht Namenstag am 24. Februar, sondern am 3. Juni mit dem heiligen Matthias aus Uganda. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche reicher Gottes Segen. Bleiben Sie behütet in Gottes Hände, Ihre Andrea Marti.